Guten Morgen.
Ich bereite noch kurz die Technik vor. Ich hoffe, sie macht mit. Und ich will euch heute Morgen auch mit in eine kleine Reise nehmen, so wie wir es eigentlich heute Morgen auch begonnen haben. Wir wollen etwas in der Bibel herumschauen, im Alten Testament. Wir wollen ins Neue Testament uns danach begeben und wir werden uns mit der Frage beschäftigen, eigentlich, wer ist dieser Mann? Das ist so die zentrale Frage, die uns heute Morgen begleiten soll, die wir uns immer wieder stellen sollen. Und vor ein paar Monaten durfte ich von der Arbeit aus eine Persönlichkeitsanalyse durchführen. Da habe ich einen Fragebogen bekommen von ungefähr vielleicht 40, 50 Fragen, wo ich einfach mal aufschreiben sollte, wie ich in welcher Situation handeln werde, was meine Vorlieben sind und wie ich eigentlich auf Situationen reagiere, je nachdem, in welcher Situation ich bin. Und dabei sollte eigentlich festgestellt werden, wer bin ich denn eigentlich? Also wie denke ich, wie fühle ich, wie handle ich in Stresssituationen, wie handle ich in Momenten, wo es mir gut ist? Und welche Werte sind mir persönlich wichtig? Und ich fand es ziemlich interessant, dass es ein kurzer Fragebogen, der vielleicht innerhalb von 30 Minuten ausgefüllt war, ein sehr überraschendes Ergebnis geliefert hat. Ich habe danach einen Bogen bekommen mit 40 Seiten, wo ich viel über mich selbst erfahren konnte, viel mehr als was ich, glaube ich, vorher schon wusste von mir. Aber das Interessante danach war eigentlich, dass ich ein Abschlussgespräch hatte mit einer Frau, die mich noch nie gesehen hat. Also Buderus, muss man sagen, gehört noch zur Voestalpine, die sitzt in Österreich. Und da war eine Frau aus der Personalabteilung und die hat eben die Analyse dann mit mir durchgeführt. Und sie hat eben die Antworten von mir bekommen, die ich da ausgefüllt habe. Und in diesem Gespräch hat sie mir eigentlich gesagt, was ich denke, was ich fühle und wer ich bin. Und ich habe mir so ein bisschen vorgestellt, als die Frau diese Antworten der Fragen bekommen hat, woran hat sie denn gedacht? Sie hat die Antworten von einer Person bekommen, sie wusste, was mein Inneres ist, aber sie hatte kein Bild von mir. Sie hatte nur gewusst, was ich tue, was so mein Charakter aussagt. Und da hat die Frau mich voll angesprochen auch. Also sie hat wirklich das gesagt, was ich denke, was ich fühle. Und ich bin da so ein bisschen drauf gekommen, dass ich mir diese Frage auch nochmal gestellt habe, wenn ich die Bibel lese, wenn wir an Jesus Christus denken, wenn wir ihn im Alten Testament lesen, wer ist denn dieser Mann, der vorausgesagt wird? Wer ist dieser Mann, den die Leute damals erwartet haben? Wir haben ja heutzutage das Neue Testament und somit die komplette Bibel und wir können nachvollziehen, von welchem Mann die Rede ist, der da kommen soll. Aber wenn wir die Bibel lesen aus der Sicht des Alten Testamentes nur, kommt ja die Frage auf, wer ist denn dieser Mann? Wer ist dieser Mann, der diese Dinge tun wird, die da beschrieben sind? Und schon ganz am Anfang der Bibel, wo wir auch angefangen haben heute Morgen, wird schon die Frage nach diesem Mann gestellt. Wer wird dieser Mann sein, der der Schlange den Kopf zertreten wird? Das ist eine spannende Frage, oder? Wer wird dieser Mann sein? Schon ganz am Anfang in 1. Mose 3, Vers 15 wird diese Frage gestellt. Und wie gesagt, wir wissen, dass ich darum nur um Jesus Christus handeln kann, weil kein anderer eben diese Macht hat, Satan gegenüberzustehen und ihn zu besiegen. Und wenn wir im Alten Testament weiterlesen, kommt diese Frage immer wieder auf. Die Frage, wer wird der verheißene Nachkomme Abraham sein? Wer ist dieser Herrscher, der in Bethlehem geboren wird? Wer ist dieser Immanuel, Gott mit uns, der von der Jungfrau geboren wird? Wer ist das Kind, auf dessen Schultern die Herrschaft ruht? Wer ist der König, der auf einen Esel in Jerusalem einreiten wird? Wer ist dieser Mann, der für uns leiden wird? Und wer ist dieser Mann, der für unsere Sünden sterben wird? All diese Fragen kommen schon im Alten Testament auf und das ist nur ein kleiner Auszug von Hinweisen auf unseren Herrn Jesus Christus. Wir wissen, im Alten Testament gibt es zahlreiche Hinweise auf den Mann, der kommen wird. Und ich habe mir eben die Frage gestellt, wenn ich jetzt nur das Alte Testament habe, wen hätte ich denn erwartet? Wen hätte ich erwartet mit all diesen Vorhersagen? Was für ein Bild hätte ich mir gemacht, wer da kommen wird? Hätte ich irgendjemand erwartet, der groß, stark und mächtig ist? Hätte ich jemand anderes erwartet? Ich weiß nicht, welches Bild ihr vor Augen habt, wenn ihr diese Verse im Alten Testament lest und darauf schaut, wer ja da kommen soll und gekommen ist für uns. Aber wir lesen in der Bibel, in Lukas 2, den Versen 8 bis 12, erstmal, ja, wie dieser Retter denn auf Erden gekommen ist. Und da lesen wir in Lukas 2 ab Vers 8, und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Hier bekommen wir eigentlich zunächst erstmal diese Antwort darauf, wie sie ihren Retter finden werden. Wie werden sie den Retter erkennen, der die Rettung für die ganze Welt bringen soll? Und wir sehen es hier vorne in Gestalt eines Kindes. Aber wir sehen auch, dass direkt dazu gesagt wird, es ist der Retter. Es ist nicht nur irgendein Kind, was geboren wurde, sondern es ist der Retter, auf den ihr gewartet habt, auf den wir gewartet haben und der uns die Rettung gebracht hat. Und wenn wir sehen, wie Jesus Christus aufgewachsen ist, was ja die Evangelien sehr schön beschreiben, dann sehen wir, wie er sich weiterentwickelt hat und welche Fragen da aufgekommen sind und wie ja die einzelnen Personen vielleicht unseren Herrn gesehen haben. Und wir werden jetzt im Neuen Testament immer wieder unterschiedliche Blickwinkel sehen, wie die Leute ja unseren Herrn erkannt haben, als was sie ihn gesehen haben. Wir haben begonnen mit dem Retter in Gestalt eines Kindes. Und wenn wir im Lukas-Evangelium weiterlesen, dann sehen wir, dass er einige Zeit vergeht, aber dann Jesus irgendwann mit 12 Jahren ungefähr in dem Tempel auftritt und er eben da saß und den Lehrern dort zugehört hat und sie eben auch befragt hatte. Und da heißt es dann in Lukas 2, Vers 47, aber alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Und die Frage, die aufkommt, wer ist dieser Junge, dass er mit diesem Alter eine solche Weisheit hat? Also mit 12 Jahren hatte ich nicht solche Weisheit. Ich habe an andere Dinge gedacht, aber unser Herr Jesus Christus, ja, sorgt für Aufsehen. Und die Frage kommt auf, wer ist dieser Junge? Wir lesen Johannes 1, wie er unseren Herrn Jesus Christus beschreibt. Siehe das Lamm Gottes. Das ist das, was wir eben auch in dem Lied zum Ausdruck gebracht haben, wo wir das Lamm besungen haben. Hier eben ein anderes Bild, was mit einem Lamm verglichen wird. Ein makelloses Lamm, was ja nicht nur die Sünde zugedeckt hat, so wie es im Alten Testament der Brauch war, sondern ja das makellose Lamm, was die Sünde hinwegtun konnte, ein für allemal. Und Johannes hatte eben diesen Blickwinkel darauf, dass er das Lamm gesehen hat, das die Schuld der ganzen Welt ja sühnen wird. Ich musste daran auch denken, als Jesus mit seinen Jüngern ja auf dem Boot ist oder erst die Jünger und der Sturm aufkommt und Jesus erst dazukommt und eben diesen Sturm dann stillt und die Frage der Jünger aufkommt in Lukas 8, in Versen 22 bis 25. Wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und dem Wasser gebietet und sie ihm gehorchen? Also wer ist dieser Mann, der sogar die Macht über den Sturm hat? Wer ist dieser Mann? Das fragten sich seine Jünger. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass Jesus ja alle Macht hatte. Er hatte die Macht über Naturgewalten, er hatte Macht über Dämonen, er hatte Macht, Krankheiten zu heilen, er hatte Menschen wieder gesund gemacht und er hat sogar die Macht über den Tod. Und immer wieder diese Frage eigentlich, wer ist denn dieser Mann? Als er aufgetreten ist, haben die Menschen da unterschiedliche Blickwinkel auf ihn gehabt und sie haben ihn entweder gesehen als Jesus, der die Rettung bringen wird, oder als einen, wie alle anderen Propheten, die da vielleicht aufgetreten sind und behauptet haben, ich bin Jesus, die vielleicht eher eine Irrlehre vertreten haben, aber wir wissen, dass er wirklich Gottes Sohn ist, Jesus, der Retter der Welt. Und die Frage ist ja auch an dich, wer ist dieser Mann für dich, wenn du ihn siehst, wenn du in deiner Bibel liest, mit welchen Augen siehst du ja Jesus Christus? Wer ist dieser Mann, der Krankheiten heilt, der Dämonen austreibt, der Stürme stillt und die Macht über den Tod hat? Jesus sieht aus wie ein Mensch zur damaligen Zeit. Er lebt wie ein Mensch, aber er tut Dinge, die kein anderer Mensch damals tun konnte. Er hat sich ja verhalten wie ein Gott. Und das konnte kein anderer außer er. Und die Frage, wer dieser Mann ist, spitzt sich eigentlich immer mehr zu, je näher wir ans Kreuz auf Golgatha gehen. Wenn wir ihn am Kreuz hängen sehen, wird diese Frage immer zentraler. Wer ist dieser Mann, der dort am Kreuz hängt? Wer ist dieser Mann für dich und wer ist dieser Mann für mich? Und jeder Mensch, der ja Jesus Christus dort gesehen hatte, musste sich diese Frage stellen und eben auch eine Antwort für sich geben. Entweder war dieser Mann ein Mensch, der so getan hat, als wäre er Gott, oder er war wirklich Gottes Sohn, der für unsere Sünden auf die Erde gekommen ist, sich erniedrigt hat, diesen schweren Leidensweg gegangen ist, wo wir uns ja auch in der ersten Stunde immer wieder daran erinnern, dass er ja diesen Weg, den Willen des Vaters ausgeführt hat, damit wir Rettung haben. Und so musste sich jeder eben diese Frage stellen. Und diese Frage muss sich auch jeder heutzutage stellen. Wer ist dieser Mann? Und wir wissen, dass sich viele Menschen ja diese Frage leider nicht stellen und damit eigentlich auch eine Antwort für sich getroffen haben, indem sie Jesus Christus nicht anerkennen. Aber die Frage an euch, die ihr heute Morgen hier sitzt, wer ist dieser Mann für dich? Und die Menschen damals, die sahen ihn mit unterschiedlichen Augen. Als Jesus in Jerusalem eingezogen ist, heißt es in Johannes 12, ab Vers 12, am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosanna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn und der König des Israels. Sie haben ja dort einen König erwartet, einen König begrüßt. In Matthäus 21 treibt Jesus die Verkäufer aus dem Tempel und sorgt da für Aufsehen. Und die Kinder im Tempel schrien und sagten, Hosanna, dem Sohn Gottes. Sie haben gejubelt und sie haben da eben auch jemanden gesehen, den andere Menschen nicht gesehen haben. Sie haben ihn da, dem Sohn Davids, gesehen. Und das missfiel den hohen Priestern und den Schriftgelehrten. Und das sehen wir in der Bibel ja auch immer wieder, dass sie da ja keine Freude an unserem Herrn Jesus Christus hatten, obwohl sie das Alte Testament, die Schriften kannten und auch Hinweise gesehen haben auf unseren Herrn. Und auch sie haben einen Menschen erwartet. Ich weiß nicht, mit welchen Augen oder welches Bild sie vor Augen hatten, aber sie haben unseren Herrn Jesus Christus nicht erkannt als den wahren Sohn Gottes. In Markus 12 lesen wir ja von der Frage nach der Steuer, wo gefragt wird, was sollen wir denn dem Kaiser geben? Und Jesus antwortet, ja, den Menschen und die Pharisäer und die Herodianer, die sind einfach nur verwundert. Verwundert von seiner Weisheit, wie er doch all ihren Fragen ausweichen konnte. Sie haben ja immer wieder versucht, einen Punkt zur Anklage gegen ihn zu finden, aber er hat die Fragen so beantwortet, dass sie zunächst keinen Weg gefunden haben. Und sie verwunderten sich. Und anschließend lesen wir dann auch in den Texten, dass er eine Diskussion auch mit den Sadduzäern geführt hat und eben auch da für Verwunderung gesorgt hat. Wir wissen, wie es weitergeht auf dem schweren Weg unseres Herrn, bis er ans Kreuz ging, dass er ja auch vor dem Hohen Rat treten musste. Und auch dort haben sie versucht, einen Grund für die Anklage zu finden, aber sie haben ihn zunächst auch nicht gefunden. Und dann lesen wir, dass der Hohepriester ja aufstand und fragte: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und die Antwort von unserem Herrn ist es: Ich bin es. Dieses Ich bin kennen wir auch aus der Bibel, ein ja sehr starkes Wort, Ego Emi, ich bin. Und wir wissen, dass er diese Worte auch ausgesprochen hat und ja eben die Menschen niederknien mussten im Garten Gethsemane, wo er auch dieses ausgesprochen hat, ich bin. Oder die Ich Bin-Worte, die wir im Johannesevangelium lesen, die ihn beschreiben, wie er ist, ich bin. Oder wie sich ja Gott damals Mose vorgestellt hat, als der Ich Bin, der Ich Bin. Da geht es um einen Gott, um einen, der schon immer da war und der immer sein wird. Ich bin, der ich bin. Und die Anklage vor Pilatus, also wir begeben uns immer weiter in Richtung Kreuz auf Golgatha hin, kam die Frage eben auch auf von Pilatus: Bist du der König der Juden? Und auch da gibt Jesus die Antwort: Du sagst es. Und die Frage, die dort aufkommt, ist: Eigentlich wollte er ja Jesus jetzt nicht unbedingt ja verklagen, ans Kreuz bringen, aber die Volksmenge und die Schriftgelehrten, die Hohepriester, die forderten es. Und es gab ja diese ja, Möglichkeit, einen Gefangenen freizugeben. Und da kam die Frage auf: Soll ich euch Jesus, den ihr verurteilt habt, freigeben? Oder wollt ihr Barabbas haben, der ein Krimineller war, der zu Recht im Gefängnis war? Und wir wissen, dass die Antwort darauf war, dass sie Jesus kreuzigen sollten und lieber Barabbas freigeben sollen, anstatt Jesus Christus. Und auf dem Weg weiterhin zum Kreuz lesen wir, dass die Soldaten, ja die Menschen, die damals in der Nähe von Jesus waren, ihn verspotteten. Sie haben ihn mit Dornen gekrönt, mit dem Purpurwand bekleidet und haben ihn ja verspottet. Sei gegrüßt, König der Juden, sagten sie zu ihm und haben ihn gekleidet, ja, wie ein König, aber sie haben ihn nicht gesehen als den König, sondern sie haben ihn verspottet. Und die Frage, die aufkommt, ist: Als wen haben die Menschen Jesus gesehen, als er denn am Kreuz hing? Auch da lesen wir von vielen Leuten, die vorbeigegangen sind. Das Fest war ja zu der Zeit noch in Jerusalem und so war eine große Menge auch an Leuten da, die an ihm vorbeigingen. Und in Markus 15, ab Vers 21, lesen wir von vorübergehenden Leuten. Und da heißt es: Und sie zwingen einen Vorübergehenden, einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, dem Vater Alexanders und Rufus sein Kreuz zu tragen. Und sie bringen ihn nach der Stätte Golgatha, was übersetzt ist Schädelstätte. Und sie gaben ihm mit Myrrhe vermischten Wein, er aber nahm ihn nicht. Und sie kreuzigten ihn. Und sie verteilten seine Kleider, indem sie das Los über sie warf, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde und sie kreuzigten ihn. Und die Aufschrift seiner Beschuldigung war oben angeschrieben: Der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einer zu seinen Linken. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten: Ha, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Also wir lesen hier, dass die vorübergehende Menschen, die den Herrn am Kreuz gesehen haben, sie lästerten. Sie sahen in ihren Augen keinen König, keinen, der die Rettung bringen wird. Sie sahen keinen, der Macht gehabt hätte, vom Kreuz abzusteigen. Ich denke, wir wissen, dass er da keine Probleme gehabt hätte, einfach vom Kreuz wieder runterzugehen. Aber er ist am Kreuz für dich und für mich geblieben. Er hat die Schmerzen erduldet und sie bis zum Ende auch getragen. Sie sahen eben nicht, dass Jesus für sie dort hing, für ihre Sünden. Wir wissen, dass Jesus sündlos war. Er war der, der keine Sünde kannte und doch für uns am Kreuz hing. Sie erkannten nicht diesen Retter Gott, den wir sehen, wenn wir in die Bibel schauen. Und ich hoffe, dass wenn ihr diese Bibel lest, diese Stellen lest, dass ihr dort einen Retter seht, dass ihr wisst, dass Jesus für euch gestorben ist und dort hing und diesen harten Weg der Schmerzen, der Verspottung, ja, für euch gegangen ist. Wir lesen weiter Markus 15, Vers 31 bis 32. Ebenso spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten untereinander und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König Israels, steige jetzt herab vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Auch die, die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. Auch hier lesen wir davon, dass sie ja den König aller Könige und den Herrn aller Herren nicht erkannt haben. Sie spotteten und verbreiteten eine Atmosphäre, dass wir selbst lesen, dass die mit ihm gekreuzigten ja mitspotteten. Die, die es ihm ähnlich gingen, die am Kreuz hingen, die Schmerzen hatten, die ja vielleicht auch etwas Besseres noch zu tun hatten in den letzten Stunden, Minuten, die ihm blieben, als Spott über einen Mitgekreuzigten zu haben, sie spotteten auch. Aber wir lesen davon, dass es von diesen dreien, die dort hingen, einer, der Herr Jesus Christus war, einer, der den Spott betrieben hat, aber einer, der da war, der ja den richtigen Blick auf Jesus hatte, der ihn erkannte als den wahren Retter der Welt. Dort heißt es in Lukas 23, die Verse 39 bis 43, einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn: Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach: Auch du fürchtest Gott nicht, dass du ihm demselben Gericht bist? Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unstatthaftes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dort lesen wir von einem Mann, der auf die Frage, wer ist dieser Mann, der dort am Kreuz ist, mit welchen Augen er ihn gesehen hat. Er hat ihn richtig gesehen. Er sah Jesus Christus als Retter. Und wir lesen in seiner Antwort, die er hier gibt, viele Dinge, die er erkannt hat. Er erkannte den Unterschied zwischen der verdienten Strafe, die sie bekommen haben. Also sie hingen am Kreuz, weil sie es verdient hatten, aber Jesus hing dort, obwohl er keine Schuld hatte. Er erkannte somit den sündlosen Charakter und das Wesen von unserem Herrn und Heiland. Er erkannte die Gottheit in unserem Herrn, wo er ihm sagt, dass er an ihn gedenken soll, wenn er in sein Reich kommt. Er erkennt einen lebendigen Gott, der nicht tot ist, der nicht sterben wird am Kreuz, sondern er, der aufstehen wird und hineingehen wird. Und wir wissen, dass er zur Rechten des Vaters sitzt und uns dort aktuell auch vertritt, nachdem er ja unsere Sünden schon gesühnt hat. Und der Mitgekreuzigte, er erkennt ein Reich jenseits des, ja, der sichtbaren Welt, wo Jesus als kommender König auch mal wiederkommen wird. Und wir lesen, dass auch ein Hauptmann dabei war, der all das gesehen hat. Dort heißt es dann Lukas 23, Verse 44 bis 47. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Da sich die Sonne verfinsterte, der Vorhang des Tempels aber riss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, verherrlichte er Gott und sagte: Wirklich, dieser Mensch war gerecht. Und in Markus 15, Vers 39 wird noch dazu gesagt: Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabei stand, sah, dass er so verschied, sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Also ich finde es ziemlich beeindruckend, wie die Menschen Jesus angesehen haben, mit welchen Blickwinkel ihn gesehen haben. Und wir sehen hier am Ende ein Zeugnis von einem Hauptmann, der erkannt hat, dass es wirklich Gottes Sohn war, der dort am Kreuz hing. Und jetzt nochmal die Frage an dich: Wenn Jesus jetzt hier wäre und dich fragen würde, wer bin ich für dich? Wie würdest du antworten? Würdest du sagen, er ist mein Retter? Oder welche Antworten würdest du ihm geben? Und diese Frage, wer bin ich für dich, die stellt Jesus auch seinen Jüngern. In Lukas 9, in den Versen 18 bis 22 lesen wir genau von dieser Frage, wo er fragt, wer bin ich für dich? Und da heißt es: Und es geschah, als er für sich alleine betete, waren die Jünger bei ihm. Und er fragte sie und sprach: Was sagen die Volksmengen, wer ich bin? Sie aber antworten und sprachen: Johannes der Täufer, andere aber Elia, andere aber, dass einer der alten Propheten auferstanden sei. Er sprach aber zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus aber antwortete und sprach: Der Christus Gottes. Er aber redete ihnen ernstlich zu und gebot ihnen, dies niemandem zu sagen, und sprach: Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Das ist die Leidensgeschichte von unserem Herrn. Wir sehen hier, dass Petrus den richtigen Blick hatte. Er sagte: Du bist der Christus Gottes. Aber auch die Frage, wie haben Jesus ja andere gesehen, werden hier unterschiedliche Dinge erwähnt, unterschiedliche Personen. Es wird von Johannes der Täufer die Rede, es ist von Elia die Rede oder von einem der alten Propheten. Also wir merken, dass dieser Blickwinkel auf Jesus damals unterschiedlich war. Jeder, der Jesus angeschaut hat, hat in ihm eine unterschiedliche Person gesehen. Manche haben in ihm den Christus gesehen, manche, wie wir gelesen haben, einen Propheten oder irgendjemand anderes, den sie vor Augen hatten. Aber Petrus gibt die richtige Antwort. Und deswegen möchte ich dich nochmal fragen: Wenn Jesus hier wäre, wie würdest du antworten auf die Frage, wer bin ich für dich? Und wir lesen von zwei Antworten, die damals die Jünger geben konnten, nur entweder war er auch für sie der Christus, wovon sie ja überzeugt waren, wo Petrus eben dieses Bekenntnis auch abgibt, oder er wäre auch nur ein Mensch wie jeder andere gewesen. Aber nein, wir wissen, Jesus ist der, ja, der Dinge tut, wo er Dinge getan hat, auch damals auch vor vielen Zeugen, vor Menschen, die kein anderer Mensch tun konnte. Und die Frage ist: Wer ist er für dich? Ist er ein Mensch? Oder ist er der Messias? Ist er dein Freund oder ist er dein Feind? Ist er für dich ein Rebell, der für Aufruhr gesorgt hat damals? Oder ist er dein Retter? Ist er ein Verführer, wie ihn viele auch bezeichnet haben? Oder ist er der verheißene Sohn Gottes, der für deine Sünden auf die Welt gekommen ist? Ist er nur ein gespottender Mensch, der am Kreuz hing, wo die Menschen drüber gespottet haben? Oder ist er der gekreuzigte König, der für deine, für meine Sünden am Kreuz hing? Ist er für dich ein Krimineller, der dort zurecht hing, wie alle anderen Kriminelle zur Linken und zur Rechten? Oder ist er für dich der König aller Könige, der mal wiederkommen wird und uns heimholen wird? Und die Frage, ja, an dich auch, ist er dein Retter oder wird er irgendwann nur dein Richter sein? Und diese Frage müssen wir uns alle beantworten. Wenn du dich mit Jesus und dem Kreuz beschäftigst, dann kommst du an dieser Frage nicht vorbei. Du kommst nicht an der Frage vorbei, wer Jesus für dich ist. Und ich hoffe, dass wir alle sagen können, dass er unser Retter ist und nicht nur unser Richter. Dass wir wissen, dass wir einmal bei ihm in der Herrlichkeit sein werden, den Vater auch selbst sehen dürfen, weil er den Weg für uns frei gemacht hat. Aber die Frage an dich ist, wie bezeugst du ihn als deinen Retter? Wie lebst du für ihn, wenn er dein Retter ist? Ich denke, es ist ziemlich schnell und einfach gesagt, dass er ja mein Retter ist. Aber was bedeutet das für dein Leben? Zum einen darfst du wissen, dass du ein Kind Gottes bist. Er hat uns eine Stellung gebracht, die kein anderer uns bringen konnte. Das heißt, dass unsere Sünden, die kein anderer Mensch vergeben konnte, vergeben sind. Gott denkt nicht mehr daran, weil Jesus für uns gestorben ist. Aber was bedeutet das für dein Leben? Wie lebst du? Lebst du so, wie es sich für ein Kind Gottes gehört? Lebst du als ein Botschafter Gottes? Lebst du so, dass du ja von dieser Tat, dieser Rettungstat weitergibst? Erzählst du Menschen weiter, so wie wir heute Morgen das Zeugnis auch hören durften, dass bei Buderus die Azubis dieses Zeugnis bekommen. Die Frage ist, wie sehen andere Menschen in meinem Leben, wie sehen andere Menschen in deinem Leben, dass wir gerettete Kinder Gottes sind? Und ich denke, dass wir einfach zu seiner Ehre leben müssen. Wir sind weiterhin sündige Menschen, die auch mal stolpern. Aber wir haben einen, wo wir unsere Sünden hintragen dürfen, wo wir unsere Sünden bekennen dürfen. Und wir wissen, dass er treu und gerecht ist und unsere Sünden vergibt und wir ja durch ihn immer wieder reingewaschen werden. Und ich habe in der Vorbereitung zu dem Thema eine fiktive Geschichte gelesen. Also sie stammt jetzt nicht aus der Bibel, aber ich fand diese Botschaft, die dabei rauskommen soll, sehr bewegend. Und da heißt es ja in einer Geschichte, die beschreibt, wie Barabbas, also der Schuldige, der freigegeben wurde anstatt von Jesus Christus, in sein altes Leben zurückkehrt, in sein altes Leben voller ja böse Taten, aber irgendwann aus der Stadt hinausgeht in Richtung Golgatha und dort Jesus Christus hängen sieht am Kreuz. Er sieht dort Jesus hängen und fängt an zu verstehen, dort hängt ein gerechter Mensch. Ein gerechter Mensch, wo er eigentlich hätte hängen müssen, aber dort ist einer gestorben, der Gerechte für den Ungerechten. Und so ist es auch heute bei uns. Der Gerechte ist für uns gestorben, die eine sündige Natur haben, die viele sündige Dinge auch in unserem Leben passieren, die wir tun, aber der Gerechte ist auch für uns gestorben. Und kannst du auch sagen, dass der Gerechte für dich gestorben ist? Und irgendwann kommt der Moment, dann wird sich jedes Knie vor ihm beugen müssen. Irgendwann werden wir alle sterben müssen, es sei denn, die Entrückung tritt vorher auf, aber wenn nicht, werden wir einen Tod erfahren müssen, aber dann werden wir vor unserem Herrn treten. Und jeder wird erkennen, dass Jesus der König aller Könige ist und der Herr aller Herren und dass er damals am Kreuz hing, obwohl er eine sündlose Natur hatte. Und wir werden alle vor ihm stehen und die Frage ist dann, ist er mein Retter oder ist er mein Richter? Wenn wir ihn auch hier auf Erden angenommen haben, nur hier währt diese Gnadenzeit auf Erden, wenn wir mal tot sind, wenn unsere Familien tot sind, wenn unsere Freunde gestorben sind, wenn unsere Arbeitskollegen gestorben sind, dann wird es einmal zu spät sein, um eine Entscheidung noch für ihn zu treffen. Diese Entscheidung müssen wir hier auf Erden treffen. Und die Frage ist, ist er denn Retter oder ist er denn Richter? Und ich wünsche uns allen, dass wir, ja, wenn wir Jesus sehen, wenn wir uns die Frage stellen, wer ist dieser Mann, eben diesen Retter sehen. Oder so wie wir in dem Lied gesungen haben, das Lamm Gottes, dass wir ihn als das Lamm, als das makellose Lamm sehen, das unsere Sünden getragen hat. Und falls du das nicht behaupten kannst, dass er dein Retter ist, dann lade ich dich herzlich ein, dass du diese Entscheidung heute triffst, dass du es nicht auf die lange Bank schiebst, denn keiner weiß, was morgen sein wird. Deswegen mache ich Mut, ja, für euch alle. Erkennt an, dass er euer Retter ist, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aber ich wünsche mir, dass ihr es alle schon anerkannt habt und ihr eben mit diesem Blick, ja, in die Zukunft gehen dürft, dass ihr wisst, dass da jemand ist, der uns Hoffnung gibt, abends einzuschlafen, morgens aufzustehen und in die Zukunft zu schauen. Dass dort einer ist, der auf uns wartet, der uns eine Stätte vorbereitet hat im Himmel, wo wir irgendwann mal einziehen dürfen. Dass dort einer ist, der auf uns wartet, der alles für uns getan hat und für uns in den Tod gegangen ist. Amen.